Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Habe ich bei Verstößen gegen Aufsichtsrecht eigentlich nur aufsichtsrechtliche Konsequenzen zu befürchten? Oder kann es auch zu Schadensersatzansprüchen von Kunden kommen? Und muss ich mir da vielleicht auch als Geschäftsleiter Sorgen machen? Wovon hängt das ab? Und wie hoch können solche Schadensersatzansprüche gegebenenfalls sein? Vor solchen Fragen stehe ich gemeinsam mit meinen Kunden immer wieder. Daher freue ich mich ganz besonders, dass ich diese Fragen in dieser Folge diskutieren darf mit Herrn Woldemar Hering und Herrn Dr. Christopher Ruoff. Beide sind ausgewiesene Experten im Aufsichtsrecht. Beide sind für die Kanzlei White & Case tätig. Herr Hering ist Partner bei White & Case und er ist auch Mitglied im Expertenbeirat des Verbands der Auslandsbanken. Mein Name ist Andrea Fechner und Sie hören den Podcast Finanzmarkt Compliance. Eine der vielen Erkenntnisse aus unserem Gespräch kann ich hier schon verraten. Wenn ich eine Dienstleistung erbringe, für die ich eine Erlaubnis der BaFin benötige, aber keine habe, dann ist das nicht nur aufsichtsrechtlich, sagen wir mal, ziemlich sportlich. Das ist auch ziemlich sportlich, was zivilrechtliche Schadensersatzansprüche von Kunden angeht. Mehr verrate ich aber noch nicht, denn ich möchte natürlich, dass Sie sich die Folge anhören. Eine Liste der von uns diskutierten Fragen finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie diese Fragen mit Herrn Hering und Herrn Ruoff gleich weiter diskutieren möchten, dann finden Sie deren Kontaktdaten ebenfalls in den Shownotes. Aufgenommen haben wir diese Folge am 13. August 2025. Und los geht's! Hallo Herr Hering, hallo Herr Ruoff. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Frau Fechner.
Hallo Frau Fechner, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja riesig, dass Sie beide die Zeit investiert haben und Lust haben, dieses Thema mit mir zu diskutieren. Das treibt mich nämlich schon wirklich seit vielen, vielen Jahren um. Ich habe lange Zeit gedacht, dass man bei aufsichtsrechtlichen Verstößen automatisch auch ein Haftungsrisiko gegenüber einem Kunden hat. Zumindest dann, wenn man gegen eine aufsichtsrechtliche Vorgabe verstößt, die eben dem Kundenschutz dient. Da oute ich mich jetzt mal wieder. Ich bin ja gar keine Juristin und ich habe leider nie gelernt, wie das Rechtssystem in Deutschland eigentlich aufgebaut ist. Ich kenne nur das Aufsichtsrecht aus Learning by Doing. Mir war also diese Trennung zwischen öffentlichem Recht und Zivilrecht im deutschen Rechtssystem überhaupt gar nicht klar, bis Sie es mir erklärt haben. Daher würde ich gern für alle Nicht-Juristinnen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal mit ein paar ganz grundlegenden Fragen beginnen. Warum habe ich denn bei einem aufsichtsrechtlichen Verstoß im Rahmen einer Bankdienstleistung oder Wertpapierdienstleistung oder Zahlungsdienstleistung oder was auch immer kein Haftungsrisiko automatisch auch gleichzeitig gegenüber dem Kunden? Was ist da die Beziehung zwischen Aufsichtsrecht und Zivilrecht?
Nun, es gibt keine automatische Haftung, weil eben nicht jede aufsichtsrechtliche Norm den einzelnen Kunden schützt. Sprich, den sogenannten individuell schützenden Charakter hat. Das lässt sich vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen. Es gibt im Bereich des prudentiellen Aufsichtsrechts, also in dem Bereich, wo es um die Eigenmittelanforderungen an Institute geht, diverse Meldepflichten. Ja, und Banken, Wertpapierinstitute müssen Datensätze mit Finanzkennzahlen an die Aufsicht schicken, wenn sie gegen diese Pflicht, Meldepflicht verstoßen. Ja, dann gefährdet das eben die Möglichkeit der Aufsicht, ja, jederzeit quasi über die Finanzsituation des jeweiligen Instituts Bescheid zu wissen, ja, und dann gegebenenfalls ad hoc Maßnahmen ergreifen zu können. Mittelbar geht es natürlich um die finanzielle Solidität des Instituts, ja, ja, auch um den Schutz von Kunden, aber es geht dabei eben nicht primär um den Schutz des einzelnen Kunden. Der ist eben als Teil der Allgemeinheit geschützt. Verstößt eine Bank gegen solche Vorschriften, so ergibt sich daraus nicht unmittelbar eine Haftung, ja, im Verhältnis zu einem Kunden. Vielmehr kommt es dabei darauf an, ob eben das Institut seine vertraglichen Pflichten verletzt. So, es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, ja, Fälle, wo aufsichtsrechtliche Vorgaben durchaus durch zivilrechtliche Haftungstatbestände flankiert werden. Primär sind das die Fälle der Prospekthaftung. Das ist so ein klassischer Beispielsfall, wo Verstöße gegen gewisse prospektrechtliche Vorgaben, also an den Inhalt des Prospekts, durchaus auch zu einem Schadensersatzanspruch des Investors gegen den Emittenten führen kann.
Ja, okay, aber ich kann nicht pauschal sagen, wenn ich aufsichtsrechtlich was falsch mache, habe ich auch ein Haftungsrisiko.
Richtig, also ja. Haftungsrisiko ist natürlich ein nicht definierter Begriff. Haftungsrisiko kann auch aufsichtliche Maßnahmen meinen, aber jetzt im Hinblick auf die zivilrechtliche Schiene, ja. Also im Sinne eines zivilrechtlichen Haftungsrisikos ist das tatsächlich der Fall.
Ja, okay. Was ist denn da die Zielsetzung von Aufsichtsrecht und was ist die Zielsetzung von Zivilrecht? Also wie unterscheiden die sich grundsätzlich in dem, was sie eigentlich erreichen wollen?
Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns vor allem jetzt in letzter Zeit immer häufiger stellen. Hintergrund ist, dass das Aufsichtsrecht inzwischen so eine Komplexität angenommen hat, dass man immer wieder mal die Frage aufwirft, nicht wie passt eigentlich ein bestimmter Bereich dann noch zu den aufsichtlichen Zielen, ja, zu den eigentlichen Zielen, die mit der Materie verfolgt werden. Aber ich glaube, man kann diese Frage allgemein in zwei Schritten beantworten. Erstens, es gibt eine abstrakte Antwort auf diese Frage und die lautet, die Zielsetzung ist Gefahrenabwehr. Das hängt mit der Rechtsnatur des Aufsichtsrechts zusammen. Aufsichtsrecht ist eben Teil des öffentlichen Rechts, des besonderen Verwaltungsrechts, sogenannten Wirtschaftsverwaltungsrechts oder Gewerberechts in Deutschland. Und verfolgt erstmal das Ziel der Abwehr von Gefahren. Ja, es sind spezifische Gefahren des jeweiligen Gewerbes, des Bankgewerbes, nicht des Versicherungsgeschäfts, Wertpapiergeschäfts. So gesehen ist zum Beispiel das Kreditwesengesetz nicht anders als die Gewerbeordnung. Mhm. Das jeweilige Aufsichtsgesetz regelt die Modalitäten, nicht des jeweiligen Gewerbes.
Und da geht es um Gefahren dann für das Gewerbe oder für die Allgemeinheit und eben nicht für den Einzelnen, oder?
Es geht um die Gefahren, die quasi mit diesem Gewerbe zusammenhängen, auch um die Abwehr von Gefahren für Kunden, ja, des Gewerbetreibenden.
Ja.
Also der Hintergedanke ist, dass eben im gewerblichen Bereich sichergestellt werden sollte, dass ausschließlich zuverlässige, fachlich geeignete Personen diese Geschäfte betreiben, dass dieses Geschäft auch eben bestimmten Standardanforderungen unterliegt, also sprich eine Mindestqualität, Mindestgüte vorweist. So, das ist so grob die Marschrichtung. Wenn man auf die Ebene der einzelnen Aufsichtsgesetze geht und sich dann im Detail anschaut, welche Zwecke die spezifischen Aufsichtsgesetze verfolgen, so nennt man typischerweise in diesem Zusammenhang die Gewährleistung der Finanzstabilität, also so eine gewissermaßen ein Makroziel. Mhm. Es gibt Aufsichtsgesetze, die die Integrität des Finanzmarkts sicherstellen sollen, wie etwa die Marktmissbrauchsverordnung, die Marktteilnehmer vor Marktmanipulationen schützen soll. Es gibt Gesetze, die explizit Anleger- und Verbraucherschutzvorschriften enthalten, wie zum Beispiel das WPCAG, nicht der Abschnitt mit Wohlverhaltenspflichten.
Ja. Und jetzt im Unterschied zum Aufsichtsrecht, was ist die Zielsetzung von Zivilrecht?
Genau, im Unterschied zum Aufsichtsrecht verfolgt das Zivilrecht eben primär die Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen privaten Parteien. Das Aufsichtsrecht im Gegensatz dazu regelt, wie Wollemar eben schon gesagt hat, das Verhältnis zwischen dem jeweiligen Unternehmen und der Aufsichtsbehörde. Mhm. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Zivilrecht dazu dient, die Rechte und Pflichten eben von Individuen und Unternehmen in ihren privaten Rechtsbeziehungen zu definieren und ja auch zu schützen. Das umfasst zum Beispiel das eben allgemeine Vertragsrecht, Eigentumsrecht, das Haftungsrecht. Zum anderen bietet es auch Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Privaten, also klassischerweise durch gerichtliche Verfahren. Im Aufsichtsrecht wiederum, im Gegensatz dazu, wird das Recht eben primär durch die Exekutive, die Aufsichtsbehörde, durchgesetzt und nicht durch Private vor den Gerichten.
Ja, Im Zivilrecht ist der Einzelfall quasi, also natürlich ist es allgemein geregelt, aber da geht es um den Einzelfall oder zwischen Bank und Kunde, um die vertraglichen Pflichten oder ähnliches. Und das Aufsichtsrecht, das regelt das, das Bankgewerbe, als Beispiel jetzt das Bankgewerbe in Summe.
Genau, das kann man so sagen.
Ja, und wichtig ist genau diese Unterscheidung nicht. Ich glaube, im Bereich des Zivilrechts obliegt die Durchsetzung der Rechte der Privatperson selbst. Das ist eben nicht die Aufgabe der Exekutive. Ja, also ich muss eben meine Rechte gerichtlich durchsetzen. Da ist Eigeninitiative gefragt. Im Bereich des Aufsichtsrechts bewegen wir uns eben in einem Feld, wo eben die Exekutive, jetzt spezifisch die Aufsicht wie BaFin, die Aufgabe hat, bestimmte Vorgaben im Interesse der Allgemeinheit, nicht im öffentlichen Interesse, wie man so schön sagt, durchzusetzen.
Ja.
Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Dieser Unterschied ist fundamental wichtig, ja, auch vor allem im Bereich des Verbraucherschutzes.
Ja, ja, okay. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wo ich trotz dieser Abgrenzung zwischen den beiden nicht vielleicht trotzdem auch mal zivilrechtliche Risiken haben kann, wenn ich gegen aufsichtsrechtliche Vorgaben verstoße. Und dafür muss ich aber zunächst mal verstehen, was denn eigentlich zivilrechtliche Haftungsrisiken ausmacht. Deswegen noch ein paar Fragen dazu vorweg, bevor wir dann in das eigentliche Thema einsteigen. Ich höre und lese manchmal den Begriff Haftungsrisiko, da haben Sie eben schon zu Recht gesagt, der ist ja gar nicht sauber definiert. Manchmal lese ich auch den Begriff Schadensersatzrisiko. Was ist denn da eigentlich im Zivilrecht der richtige Begriff oder ist es dasselbe? Also von welchem Risiko spreche ich da?
Wenn man vom Haftungsrisiko spricht, dann bezieht sich das in der Regel generell auf die Möglichkeit, dass eine Person oder ein Unternehmen aufgrund eines bestimmten Verhaltens rechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Also umfasst damit quasi die gesamte Bandbreite der rechtlichen Konsequenzen und eben nicht nur die zivilrechtliche Schadensersatzhaftung.
Ah, auch das aufsichtliche Bußgeld zum Beispiel.
Genau, das aufsichtliche Bußgeld oder auch Maßnahmen von Behörden. Also die BaFin kann ja auch zum Beispiel Geschäftsleiter abberufen unter bestimmten Umständen.
Ja.
Also das würde auch unter diesen weiteren Haftungsbegriff fallen.
Ja, okay.
Und im Gegensatz dazu, das Schadensersatzrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass eine Person verpflichtet wird, einen finanziellen Ausgleich für einen entstandenen Schaden zu leisten. Also es bedarf auf jeden Fall erstmal eines Geschädigten und dieser Geschädigte muss sich dann dazu entscheiden, seinen Schaden gerichtlich geltend zu machen. Und Schadensersatzrisiko ist damit, kann man sagen, vielleicht ein Teilaspekt des breiteren Haftungsrisikos.
Und der gehört dann ins Zivilrecht, dieses Schadensersatzrisiko.
Genau.
Okay.
Genau.
Und dann bin ich noch auf zwei Begriffe gestoßen in der Vorbereitung, die ich nicht wirklich erklären könnte. Deliktische Haftung und Vertragshaftung. Ich weiß noch nicht mal, ob wir diese Unterscheidung jetzt im Detail dafür brauchen, worüber wir heute sprechen wollen. Aber können Sie vielleicht kurz sagen, was ist das und ist diese Unterscheidung wichtig? Deliktische Haftung und Vertragshaftung?
Ja, also das geht ja so ein bisschen ins dogmatische Studiumsjura sozusagen.
Oh Gott.
Also es sind einfach zwei verschiedene Haftungssysteme im Zivilrecht. Die deliktische Haftung oder auch Haftung aus unerlaubter Handlung tritt ein, wenn jemand durch schuldhaftes Verhalten einen anderen vorsätzlich oder fahrlässig schädigt. Die rechtliche Grundlage ist in 823 fortfolgende BGB. Es gibt auch natürlich spezialgesetzliche Grundlagen. Die typischen Fälle sind so, also abseits des Aufsichtsrechts sind zum Beispiel Sachschaden oder körperliche Schäden beim Autounfall oder bei einer Körperverletzung. Wichtig ist, dass die deliktische Haftung im Gegensatz zur Vertragshaftung eben, wie der Name schon impliziert, keine vertragliche Beziehung zwischen den Parteien voraussetzt.
Ja, okay.
Genau, im Aufsichtsrecht ist die, ich glaube, dazu kommen wir später noch, ist die deliktische Haftung vor allem auch im Zusammenhang mit Schäden, die aus dem Verstoß sogenannter Schutzgesetze resultieren, relevant.
Okay.
Ja, Vertragshaftung im Gegensatz dazu, wie gesagt, bedarf einer vertraglichen Beziehung zwischen den Parteien. Und im Rahmen dieser vertraglichen Beziehung muss eine Pflicht verletzt worden sein, woraus dann der einen Partei ein Schaden entstanden ist. Also im Aufsichtsrecht vielleicht als Beispiel so Beratungsfehler, Und dadurch ist ein Schaden des Anlegers entstanden.
Ja, ich habe mich zum Beispiel nicht an die Anlagekriterien gehalten, die vertraglich vereinbart sind.
Genau.
Das wäre wahrscheinlich so ein Klassiker. Und beim Autounfall, logisch, ich habe ja mit dem anderen Autofahrer, der mir in die Seite fährt, keinen Vertrag. Also ja.
Exakt.
Manchmal höre ich auch von Kunden von mir so, vielleicht habe ich da irgendwie ein Schadensersatzrisiko, aber damit ich ein Schadensersatzrisiko habe, muss ich auch mal einen Schaden haben. Und da gibt es ja noch ein paar mehr Dinge, die gegeben sein müssen, damit ich im Zivilrecht überhaupt ein Schadensersatzrisiko habe. Wenn wir jetzt mal rein Vermögensschäden nehmen, ich würde mal Sach- und Personenschäden ausblenden. Was muss denn dafür gegeben sein, damit ich überhaupt wirklich einen Anspruch auf einen Schadensersatz hätte und damit auf der anderen Seite ein echtes Schadensersatzrisiko?
Also ganz grob gesagt, lassen sich die Voraussetzungen vielleicht in zwei Kategorien unterteilen. Einmal den haftungsbegründenden Tatbestand, den haftungsausfüllenden Tatbestand. Im haftungsbegründenden Tatbestand wird geschaut, wie ich eben schon gesagt habe, ob ein taugliches Schuldverhältnis zwischen den Parteien vorliegt und daraus eine schuldhafte Pflichtverletzung ergangen ist. Die Pflichtverletzung kann Fehlverhalten oder Unterlassen sein, wie wir eben schon das Beispiel genannt haben. Also es kann zum Beispiel sich um einen Beratungsfehler handeln des Anlageberaters. Der kann auch zum Beispiel in Form einer unzureichenden Risikoaufklärung des Anlegers liegen. Genau, und im haftungsausfüllenden Tatbestand wird dann der Schaden ermittelt und geschaut, in welcher Höhe dieser ersatzfähig ist. Und hier können dann wiederum Dinge wie Kausalität des Schadens, Zurechnung des Schadens oder auch Mitverschulden des Anspruchsstellers eine Rolle spielen.
Ja, okay. Es muss erstmal einen Schaden geben und ich muss irgendwie in irgendeiner Weise daran Schuld haben oder zumindest Teilschuld haben. Also wenn einfach nur die Märkte abgerauscht sind und deswegen Portfolio abgerauscht ist und ich habe aber alles richtig gemacht als Vermögensverwalter, dann entsteht daraus nicht sofort ein Schadensersatzanspruch, außer es kann mir jemand nachweisen, dass ich eben schuldhaft gehandelt habe.
Genau, und der eingetretene Schaden muss dann natürlich auch auf dieser Pflichtverletzung beruhen.
Ja, und um jetzt einschätzen zu können, wie viel Angst ich jetzt haben muss, muss ich jetzt auch noch verstehen, wie wird denn eigentlich die Höhe ermittelt vor Gericht? Also wonach ergibt sich, wie hoch dann der Schadensersatzanspruch ist?
Also grundsätzlich wird geschaut, wie der Anspruchssteller ohne das schädigende Ereignis dastünde.
Okay.
Das nennen die Juristen Differenzhypothese. Also wie wäre meine Vermögenslage jetzt, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre? Und die Differenz ist dann der Schaden, der grundsätzlich herausverlangt werden kann.
Okay.
Also zum Beispiel, wenn mir eine Anlage empfohlen wird und ich nicht über die oder ich pflichtwidrig nicht über die Risiken aufgeklärt wurde, dass die Anlage dann wertlos wird und ich 500 Euro investiert habe, dann ist die hypothetische Vermögenslage 500, mein tatsächliches Vermögen ist 0 Euro und damit wäre der ersatzfähige Schaden dann 500 Euro.
Deswegen steht wahrscheinlich auch so, was so oft gesagt wird, es wird dann manchmal Rückabwicklungsrisiko oder so gesagt. Dabei geht es wahrscheinlich gar nicht um die tatsächliche Rückabwicklung, sondern darum, den Kunden oder den Anleger so zu stellen, als hätte er das Geschäft gar nicht gemacht.
Genau, das ist aber tatsächlich auch noch ein wichtiger Punkt. Also bei Verletzung von Aufklärungs- und Beratungspflichten kann auch die Rückabwicklung des Investments verlangt werden. Was nicht verlangt werden kann, in keinem Fall, ist die Kompensation für nicht realisierte Gewinnerwartungen.
Okay.
Ja, vielleicht ganz kurz ergänzend, um, ich sag mal, das Bild etwas abzurunden. In der Praxis werden Einschätzungen zu Höhe nicht des Risikos und auch zu Höhe des Schadens typischerweise nicht im Kontext von Entscheidungsprozessen getroffen. Bei einer Bank sind da etliche Stellen mit involviert. Ja, da haben sie ihre Compliance, da haben sie ihre Rechtsabteilung. Und solche geschäftspolitischen Entscheidungen, die möglicherweise auch ein gewisses Risiko, ja, Haftungsrisiko implizieren, werden typischerweise von der Organisation getroffen. Ja. Und als Geschäftsleiter, wenn es um Grundsatzentscheidungen geht, übernehmen sie die Verantwortung für solche Entscheidungen.
Ja.
Gleichzeitig muss man sagen, es ist in der Praxis extrem schwierig, ja, die Höhe des möglichen Schadens abzuschätzen. Es gibt natürlich in der Versicherungsbranche, ich sag mal, Experten, ja, wie Versicherungsmathematiker, die vielleicht was anderes behaupten könnten, aber der Standardfall in der Finanzindustrie ist, dass es wirklich schwierig ist, ja, die Höhe eines möglichen Schadens abzuschätzen. Also grobe Schätzung, das ist sozusagen der Standardansatz in diesem Bereich. Was aber noch viel wichtiger ist, nicht, wenn man über die Höhe eines Haftungsrisikos spricht, dann geht es auch immer um die Höhe des eigentlichen Risikos, also um die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und ich behaupte mal, dass nahezu immer Entscheidungen getroffen werden, bei denen die Eintrittswahrscheinlichkeit eines möglichen Schadenseintritts eher gering ist. Aber der Standardfall ist eben, dass ein gewisses Restrisiko identifiziert wird. Ja, man kann eben das Haftungsrisiko nicht komplett ausschließen.
Ja.
Und dann ist eben die Aufgabe, nochmal abzuwägen. Ja, im Rahmen eines Risikomanagement-Ansatzes, nicht, bei dem zum Beispiel auch wiederum die Höhe des möglichen Schadens eine Rolle spielt, die wiederum auch dazu führen kann, dass auch eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit durchaus ernst zu nehmen wäre. Also das ist so ein bisschen der praktische Kontext von solchen Entscheidungen.
Ja, danke. Das finde ich eine wichtige Ergänzung. Ich mache auch relativ häufig Risikomanagement bei meinen Kunden und setze das auf und diskutiere das mit denen. Und selbst wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit noch so klein ist, solange sie nicht null ist, wenn der Schaden so groß ist, dass der mich in die Insolvenz bringt, dann brauche ich einfach zusätzliche Maßnahmen, um dieses Schadensrisiko zu reduzieren. Ja,
richtig.
Absolut. Dann würde ich sagen, wir steigen ein in das eigentliche Thema. Jetzt halte ich erstmal einen kurzen Monolog und alles, was ich jetzt so schön erzähle, habe ich eigentlich erst von Ihnen beiden gelernt, weil Sie mir im Vorwege so viel erklärt haben. Das war wirklich großartig. Also, ich habe verstanden, Aufsichtsrecht und Zivilrecht haben eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun, aber es gibt eben doch Fälle, in denen ich ein zivilrechtliches Schadensersatzrisiko haben kann, wenn ich aufsichtsrechtlich Mist baue. Und genau diese Fälle wollen wir besprechen, weil die einem oft einfach nicht so richtig bewusst sind und ich das für Compliance-Abteilung und Risikomanagement-Abteilung für hochwichtig halte. Es sind drei Fragen. Die erste Frage ist, welches zivilrechtliche Haftungsrisiko kann ein reguliertes Unternehmen gegenüber Kunden haben, wenn es aufsichtsrechtliche Fehler macht? Mit reguliertem Unternehmen meine ich hier, das benutze ich als Überbegriff für Kreditinstitute, Wertpapierinstitute, Zahlungsinstitute, KVG und so weiter, damit ich sie nicht immer aufzählen muss. Also, welches Haftungsrisiko kann ein solches reguliertes Unternehmen haben aus aufsichtsrechtlichen Fehlern? Zweite Frage, welche Rolle spielt eigentlich der kollektive Verbraucherschutz der BaFin dabei? Und letzte Frage, welches Haftungsrisiko hat auch ein Mitglied der Geschäftsleitung gegenüber dem eigenen Unternehmen oder gegenüber dem Gesellschafter bei aufsichtsrechtlichen Verstößen? Die erste Frage ist sicher am längsten, denke ich, werden wir gleich am längsten für brauchen. Und die hat auch noch Unterpunkte. Und zwar gucken wir da, ich habe das mal bildlich Schubladen genannt, wir gucken in vier Schubladen. In der ersten Schublade sind EU-Richtlinien drin, die in Deutschland nicht nur im Aufsichtsrecht, sondern auch im Zivilrecht umgesetzt wurden. In der zweiten Schublade sind aufsichtsrechtliche Vorgaben, die explizit zivilrechtliche Haftungsregeln enthalten. In der dritten Schublade, und da wird es dann echt spannend, ist das Thema drin Schutzgesetze, was Sie schon erwähnt haben. Also, dass es aufsichtsrechtliche Vorgaben gibt, die als zivilrechtlich als Schutzgesetz angesehen werden. Und in der vierten Schublade ist drin, dass es vorkommen kann, dass ein Gericht meint, dass eine aufsichtsrechtliche Vorgabe eine Art Ausstrahlungswirkung auf das Zivilrecht hat. Fangen wir mit der ersten Schublade an. Ich habe von Ihnen gelernt, es gibt tatsächlich EU-Richtlinien, die in Deutschland auch im Zivilrecht umgesetzt wurden, nicht nur im Aufsichtsrecht. Dazu gehören die Zahlungsdienste-Richtlinien und die Verbraucherkreditrichtlinie. Und zur Zahlungsdienste-Richtlinie, wenn wir mal mit der anfangen, gibt es tatsächlich Inhalte im BGB und es steht auch in der Begründung der Gesetzesentwürfe explizit drin, dass Teile eben im Zivilrecht umgesetzt werden sollen. Ich weiß, Sie waren natürlich nicht dabei, als das gemacht wurde, aber kann man verstehen, warum das gemacht wurde? Also bei der Zahlungsdienste-Richtlinie Teile im ZAG und Teile im BGB?
Ganz einfach, weil eben die Zahlungsdienste-Richtlinie sowohl aufsichtsrechtliche als auch zivilrechtliche Bestimmungen enthält. Ja, es gibt eben einen Abschnitt der Zahlungsdienste-Richtlinie, die sich mit der Harmonisierung von vertraglichen Rechten und Pflichten ja aus dem Zahlungsdienstevertrag beschäftigt. Das ist klassisches Vertragsrecht. Jetzt ist es so, dass die Richtlinie natürlich nicht unmittelbar anwendbar ist. Sie muss in das nationale Recht umgesetzt werden, so dass sich für die einzelnen Mitgliedstaaten die Frage stellt, wie mache ich das? Ja,
ja.
Setze ich jetzt diese Richtlinie durch ein einzelnes Gesetz um oder versuche ich mal, die einzelnen Materien ja dogmatisch sauber auf verschiedene bereits existierende Gesetze aufzuteilen. Mhm. Und es gibt sowohl für einen als auch für den anderen Ansatz Beispiele. Beispiel Österreich, wo eben Zahlungsdienste-Gesetz, nicht die Zahlungsdienste-Richtlinie nahezu 1:1 einheitlich umsetzt, also sprich auch diesen zivilrechtlichen Teil auch in einem Gesetz mit umsetzt, in dem auch aufsichtsrechtliche Bestimmungen stehen. Beispiel Deutschland, wo wir eben eine Aufteilung nicht dieser Materie sehen. Also zum einen das Recht der Zahlungsdienste, also sprich die vertragsrechtlichen Teile wurden durch das BGB und teilweise EG-BGB umgesetzt. Ja. Und der aufsichtsrechtliche Teil eben durch ein Spezialaufsichtsgesetz, das sogenannte Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, das dann eben neben das Kreditwesengesetz, das KWG, trat.
Ja. Wahrscheinlich kann ich mir meine nächste Frage jetzt schon selbst beantworten, weil Sie gesagt haben, es wurde deswegen gemacht, weil die Richtlinie schon Vorgaben zu vertraglichen Regelungen enthalten hat. Aber ich stelle meine Frage trotzdem noch. Was mich die ganze Zeit schon umtreibt und worauf ich auch immer wieder komme in unserem Gespräch ist, ich finde immer, das WPHG liest sich so, als würde das eigentlich auch solche Themen, vor allem also Kundenschutzthemen und eigentlich auch irgendwie vertragliche Themen enthalten, zumindest vorvertragliche Informationspflichten und solche Dinge. Und trotzdem ist die MiFID-Richtlinie ja nur, soweit ich weiß zumindest, ja nur im WPHG umgesetzt worden und nicht auch im BGB. Kann man das verstehen, warum im Vergleich zur Zahlungsdienste-Richtlinie?
Ja, war also pauschale Antwort, weil eben MiFID dann doch kein klassisches Vertragsrecht ja, mit einschließt.
Ja.
In der Tat, es gibt durchaus strukturelle Ähnlichkeiten, jetzt im Hinblick auf die Informationspflichten. Die MiFID enthält durchaus eine Reihe von aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die sich mit der Interaktion, ja, also dem Kunden beschäftigt, einschließlich nicht des Abschlusses eines Vertrages mit dem Kunden. Ja, es gibt zum Beispiel explizit eine Vorgabe in der MiFID-Durchführungsverordnung, die sagt, dass eben eine Wertpapierfirma explizit einen Vertrag mit dem Kunden abschließen muss, was in diesem Vertrag steht. Aber die MiFID regelt dann doch nicht die Rechte und Pflichten, ja, die sich aus einem solchen Vertrag ergeben. Und sie betrifft ja das Wertpapiergeschäft, das unterschiedliche Vertragstypen kennt. Stichwort Anlageberatungsvertrag, Vermögensverwaltungsvertrag, Finanzkommission. Es gibt also keinen Teil in der MiFID, dem diese Vertragstypen jetzt im Hinblick auf die bestehenden Rechte oder Pflichten thematisiert worden wären. Ja?
Okay.
Warum das so ist, ist eine andere Frage, nicht ob wir dann ein sektorenspezifisches, harmonisiertes Zivilrecht ja, in Gestalt des EU-Rechts brauchen, ist eben eine andere Frage. Jedenfalls gab es seinerzeit in diesem Bereich kein Problem, also kein Bedürfnis für eine verstärkte Harmonisierung. Deswegen hat man diesen Bereich eben nicht in die MiFID mit eingebaut.
Ja.
So, dadurch entsteht natürlich keine Lücke. Nicht diese Rechtsverhältnisse werden in Deutschland, wenn Sie sag mal, Finanzinstrumente bei Ihrer Hausbank kaufen, nicht, dann beruht dieses Geschäft eben auf den Banken-AGBs. Es gibt Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Also es gibt eine vertragliche Grundlage, die keine Lücken ja, in diesem Bereich offen lässt. Aber es gibt eben keine gesetzliche Regelung wie bei der Zahlungsdienste-Richtlinie, die explizit ja, die Rechte und Pflichten aus dem jeweiligen Vertragstyp regeln würde.
Okay. Der Unterschied liegt bereits in der EU-Richtlinie. Und die Frage, warum gibt es da die Unterschiede in der EU-Richtlinie, das besprechen wir heute nicht. Das führt, glaube ich, zu weit. Aber ich habe verstanden, der Unterschied ist nicht, dass der deutsche Gesetzgeber gesagt hat, ach, in dem einen Fall gehe ich rechts rum, in dem anderen gehe ich links rum, sondern der Unterschied lag bereits in der EU-Richtlinie und in deren Inhalten.
Richtig.
Ja, okay. Und bei der Verbraucherkreditrichtlinie ist es da ähnlich? Weil da sind Inhalte drin, zum Beispiel zu vorvertraglichen Informationen an Kunden, die bei der Verbraucherkreditrichtlinie im BGB umgesetzt worden sind. Ist das da ähnlich, dass Sie sagen, ja, das war halt konkreter Vertragsrecht, als es bei der MiFID war?
Ja, das ist eine spannende Frage. Verbraucherkreditrichtlinie betrifft primär das Zivilrecht, ja. Und ich glaube, man kann die Frage noch dahingehend präzisieren. Die Frage ist doch, warum sind bestimmte Informationspflichten bei Verbraucherdarlehensverträgen eben als zivilrechtliche Pflichten geregelt. Nicht warum haben Verstöße gegen diese Informationspflichten so primär zivilrechtliche Konsequenzen? Mhm. Ja, der Verbraucher muss seine Rechte dann eben in einschlägigen Fällen gerichtlich durchsetzen. Und in der MiFID-Welt ist das anders. Ja, im Bereich des Wertpapiergeschäfts obliegt die Durchsetzung von Wohlverhaltenspflichten einschließlich von Informationspflichten, ja, im Kontext mit Wertpapierdienstleistungen, ja, der Exekutive, also in der BaFin.
Ja.
Also das ist eine durchaus spannende Frage, also eine rechtspolitische Frage, wenn Sie so wollen. Ja, da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt Gefahrenabwehrrecht. Ja. Wann entscheiden Sie sich eben für eine Durchsetzung, ja, bestimmter Pflichten im Wege des Gefahrenabwehrrechts? Nicht? Und ich glaube, das kann man durchaus von der Eingriffsschwelle abhängig machen. Also wie gesagt, die Durchsetzung von privatrechtlichen Ansprüchen von Privatpersonen obliegt eben den Privatpersonen selbst. Ja,
ja,
okay. Das ist, dafür stellt der Staat eben die Infrastruktur zur Verfügung in Gestalt der Gerichte. So, wenn die Exekutive, die BaFin einspringen soll, dann bedarf es quasi einer speziellen Gefahr, die das auch rechtfertigt, ja, die dieses Einschreiten erforderlich macht. Und also ein möglicher Erklärungsversuch wäre vielleicht, dass eben im Bereich des Wertpapiergeschäfts teilweise durchaus erhebliche Vermögensschäden im Raum stehen, ja, also bis hin zu dem Totalverlust, oder Sie können also im schlimmsten Fall Ihr Haus und Hof verlieren.
Ja.
Der Staat und somit der Allgemeinheit müsste dann einspringen. Also diese Gefahrenlage ist schon etwas anders gelagert als im Fall von Verbraucherkreditverträgen oder, ich sag mal, möglichen Fallkonstellationen, die in diesem Zusammenhang denkbar wären. Das wäre ein möglicher Erklärungsansatz.
Ja, verstehe ich. Aber bei mir geht auch sofort so eine Schublade auf von, gerade im Wertpapiergeschäft geht es ja auch darum, auch Vertrauen in die Märkte und Vertrauen in die anderen Marktteilnehmer zu haben. Und wenn das nicht mehr da ist, funktionieren ja auch die Kapitalmärkte oder die Wertpapiermärkte nicht mehr. Dass es deswegen eher dann bei der Aufsichtsbehörde liegt und nicht beim Einzelnen.
Genau, vielleicht kann man dazu noch ergänzen, also spiegelbildlich zu quasi dieser Gefahrenschwelle, die erreicht sein sollte, um die Thematik dann aufsichtsrechtlich relevant zu machen, kann natürlich auch der Gesetzgeber hingehen und sehen, die Aufsicht kommt der Verfolgung solcher Verstöße nicht hinreichend nach, und deswegen will ich dieses Aufsichtsrecht, dieses durch die Exekutive durchgesetzte Aufsichtsrecht durch einen Private Enforcement Mechanismus dann sozusagen nochmal stärken.
Ja.
Das kann auch eine rechtspolitische Überlegung sein, wieso dann solche Pflichten auch ins Zivilrecht übertragen werden.
Ja. Stehe ich absolut. Also nach meiner Beobachtung haben einige Unternehmen sehr viel mehr Angst vor der zivilrechtlichen Haftung als vor der Aufsicht. Also ich verstehe Ihre Erklärung total. Ich finde es immer noch, wenn man diese Erklärung nicht hat und ein Stück weiter weg ist, unglaublich schwer nachzuvollziehen, weil ich es auch immer wieder erlebe, dass jemand sagt, oh, wenn ich die Offenlegung, die vorvertragliche Offenlegung bei Wertpapierdienstleistungen an Kunden nicht richtig mache, das ist doch irgendwie total gefährlich, dann kann mich doch auch der Kunde verklagen. Ja, in Einzelfällen kann er das auch, da kommen wir nachher zu beim Thema Zuwendungen. Aber in vielen Fällen kann er das eben nicht, zumindest heute nicht, wenn ich die Interessenkonflikte nicht richtig offenlege. Und ich finde es immer noch schwer zu verstehen, aber ich verstehe schon die Logik, die Sie erklären.
Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass der einzelne Kunde da nicht schutzlos steht. Nicht? Er hat einen Vertrag nicht mit dem regulierten Unternehmen. Mhm. Aus diesem Vertrag ergeben sich diverse Haupt- und Nebenleistungspflichten, einschließlich der vorvertraglichen Aufklärungspflicht. Also man ist da nicht schutzlos gegenüber der Bank, sondern man kann eben vertragliche Ansprüche geltend machen, wenn solche Haupt- oder Nebenpflichten verletzt worden sind.
Mhm.
Und kurzum, es gibt durchaus noch eine Schutzebene, die eben durch das Vertragsrecht ja gewährleistet wird.
Okay, das war die erste Schublade. Kommen wir zur zweiten Schublade. Die ist, glaube ich, auch noch vergleichsweise einfach. Es gibt nämlich bei einigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben, wenn ich das richtig verstehe, Verankerung von zivilrechtlicher Haftung oder von Schadensersatzansprüchen, muss ich wahrscheinlich sagen, direkt im Aufsichtsrecht. Ein Beispiel hatten Sie vorhin schon genannt, Prospekte. Was sind da so die wichtigsten Beispiele und warum ist das für die gemacht worden, dass da direkt Haftungsansprüche von Marktteilnehmern oder Kunden im Aufsichtsrecht verankert sind?
Das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, was sich so grob vor die Klammer ziehen lässt, ist der Umstand, dass in allen Fällen, wo solche Haftungstatbestände vorgesehen worden sind, es um die Aufklärung, ja, eines Investors geht, eines Kunden. Sinn und Zweck dieser Vorgaben ist informationsbasierter Anlegerschutz. Ja, der Kunde soll in die Lage versetzt werden, eine informierte Entscheidung zu treffen. Dieser Tatbestand wird dadurch flankiert, dass die Marktakteure dann gewisse Informationspflichten erfüllen müssen.
Ja.
So werden diese verletzt, flankiert der Gesetzgeber solche Verstöße eben durch gesetzlich geregelte Haftungstatbestände. Das kreiert natürlich eine zusätzliche Anreizstruktur, wenn Sie so wollen. Ja, also so eine Art privatrechtliche Sanktion, die dann zusätzlich noch die jeweiligen Normadressaten disziplinieren soll. Also zusätzlich zu den Möglichkeiten der Aufsicht, da direkt quasi aufgrund des Verstoßes gegen das Aufsichtsrecht einzustreiten. Aber im Kernstück sind das alles Fälle, die, wie gesagt, quasi den informationsbasierten Anlegerschutz verfolgen, nicht sicherstellen sollen, dass der Anleger eben eine informierte Entscheidung trifft.
Ja.
Wenn er eine Entscheidung trifft, die auf unvollständigen Informationen oder vielleicht fehlerhaften Informationen beruht und diese Entscheidung dann zu Schäden führt, so soll eben der Normadressat haften.
Okay. Und dafür muss ich einfach in mein Gesetz schauen, das für mich gilt, und gucken, ob da solche Haftungsregelungen drin sind. Und damit sind die ersten beiden Schubladen eigentlich noch vergleichsweise einfach. Im einen Fall muss ich einfach mal das BGB lesen, beziehungsweise mir angucken, wie die EU-Richtlinie denn in Deutschland umgesetzt wurde, ob nur im Aufsichtsrecht oder auch im Zivilrecht. Und für die zweite Schublade muss ich mir einfach mal angucken, ob da irgendwo explizite Schadensersatzansprüche verankert sind in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Ich würde jetzt zur dritten Schublade kommen und ich finde, jetzt wird es total spannend, denn jetzt geht es um diese Frage, dass ein Zivilgericht in einem Streitfall entscheiden kann, dass eine aufsichtsrechtliche Vorgabe individualschützend ist beziehungsweise ein Schutzgesetz ist. Was ist dafür die Basis im Zivilrecht und was muss auch erfüllt sein, damit es sich um so ein Schutzgesetz handelt?
Genau, also die Basis ist ganz einfach der Gesetzeswortlaut von 823 Absatz 2 BGB. In dem heißt es sinngemäß, wer gegen den Schutz eines anderen bezweckenden Gesetzes verstößt, ist zum Schadensersatz verpflichtet und daraus wird diese Schutzgesetzvoraussetzung abgeleitet. Und was ein Schutzgesetz dann genau ist, das ist dann natürlich durch die Rechtsprechung mehr oder weniger ausdefiniert worden. Da wird gesagt, Schutzgesetz liegt vor, wenn die in Frage stehende Norm nach Zweck und Inhalt wenigstens auch den Schutz von Individualinteressen dient und eben nicht bloß dem Interesse der Allgemeinheit oder das Interesse der Allgemeinheit schützt und dieser individualschützende Charakter auch nicht nur reflexartig ist, wird dann ab und zu gesagt.
Schönes Wort.
Das sind alles relativ vage Voraussetzungen und da besteht auch ein erheblicher, sag ich mal, Wertungsspielraum. Also es gibt da keine klare Linie, sondern das ist dann eben durch die Rechtsprechung so im Laufe der Jahre ausdifferenziert worden, welche Normen da typischerweise drunter fallen und welche nicht.
Ja, und das macht diese Schublade so spannend, aber gleichzeitig auch so schwer einzuschätzen, ne? Weil hier reicht es eben nicht mehr, dass ich mir irgendwelche Gesetze durchlese, hier muss ich mich mit der Rechtsprechung auseinandersetzen und mir überlegen, was die mir damit sagen wollen. Ich habe ja von Ihnen gelernt, dass es vor allem eine Situation gibt, in der dieser Schutzgesetzcharakter angenommen wird, nämlich die Erlaubnispflicht selbst. Also wenn ich zum Beispiel Wertpapierdienstleistungen erbringe und die entsprechende Erlaubnis dafür gar nicht habe und dem Kunden entsteht ein Schaden, dann habe ich es so verstanden, dann muss ich allein schon deswegen diesen Schaden ausgleichen, weil ich eben keine Erlaubnis hatte. Ist das so?
Ja, also der BGH hatte sich mit dieser Frage mehrfach beschäftigt und dann letztendlich bestätigt, dass die Erlaubnispflicht eben die Kunden von unerlaubt tätigen Unternehmen ja nicht nur als Teil der Allgemeinheit schützt, sondern eben auch gerade diese Kunden vor Vermögensverlusten bewahren sollen, ja, die zum Beispiel durch die unzuverlässigen Gewerbetreibenden oder eben durch eine mangelnde Einhaltung von bestimmten aufsichtsrechtlichen Vorgaben ja, verursacht werden. Und was ist eigentlich die Erlaubnispflicht im Kern? Nun, das ist ein sogenanntes präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Und die Erlaubnispflicht untersagt eine spontane Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, aber untersagt diese nicht pauschal. Ja, so ich kann quasi diesen Vorbehalt erfüllen, indem ich durch ein Erlaubnisverfahren durchgehe und nachweise, dass ich eben die Gewähr dafür bitte, dass ich meine regulierte Geschäftsaktivität ordnungsgemäß betreiben darf. So, und dieser Schutz ist nach Auffassung des BGH ja ein Schutz, der gerade dem einzelnen Kunden der Dienstleistung zugutekommt. Ergo, bei Verstößen gegen Erlaubnispflichten haben wir eben Verstöße gegen Schutzgesetze.
Okay, und dann bin ich automatisch dran sozusagen und muss zahlen, wenn dem eigentlich nur, wenn dem Kunden ein Schaden entsteht, oder kann der auch einfach so sagen, ach, du hattest ja gar keine Erlaubnis, jetzt mach mal Rückabwicklung, dann macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Wo kein Schaden ist.
Richtig, also das ist eine zwingende Anspruchsvoraussetzung. Ich
Okay.
müsste einen Schaden nachweisen. Also es gibt keine quasi privatrechtliche Durchsetzung von öffentlich-rechtlichen Vorschriften.
Okay. Wenn mir das jetzt versehentlich passiert, nämlich weil ich in einem anderen EU-Land tätig werde, weil ich dachte, ich habe die grenzüberschreitende Dienstleistung da schon angezeigt oder ich habe verpennt, dass ich sie da anzeigen muss, aber ich habe es gar nicht, dann werde ich ja in diesem anderen EU-Land ohne Erlaubnis tätig. Muss ich mir dann die Sorgen auch machen?
Also in einem Fall, wo ich eine Erlaubnis ja in einem Mitgliedstaat habe und dann eben in einem anderen Mitgliedstaat tätig werde, ja, habe
Ja.
ich eigentlich die Erlaubnis. Und das ist die Pointe, die ich von etlichen aufsichtsrechtlichen, europarechtlichen Richtlinien, dass sie eine gegenseitige Anerkennung unter den Mitgliedstaaten sicherstellen sollen. Also wenig überraschend geht der europäische Gesetzgeber dann in solchen Fällen davon aus, dass eben die in einem Mitgliedstaat erteilte Erlaubnis im gesamten Binnenmarkt gilt.
Okay.
So explizit ist das zum Beispiel in der MiFID geregelt, im Artikel 6 Absatz 3, wonach die in einem Mitgliedstaat erteilte Erlaubnis im gesamten Unionsgebiet gilt. So, das heißt, wenn ich mal einem anderen Mitgliedstaat zum Beispiel auf grenzüberschreitender Basis tätig geworden bin, ohne die Heimataufsicht darüber informiert zu haben, die dann wiederum die Gastlandaufsicht informiert, dann habe ich einen Verstoß gegen die Anzeigepflichten, aber ich habe kein per se unerlaubt tätiges Unternehmen. In Deutschland ist das so ein bisschen kritisch, weil de facto die EU-Pass-Vorschriften als Ausnahmevorschriften von der Erlaubnispflicht ausgestaltet sind. Aber im Grunde herrscht, glaube ich, in der Kommentarliteratur die Übereinkunft darüber, dass eben kein Verstoß gegen Erlaubnispflicht in solchen Fällen vorliegt.
Okay. Ich weiß, wir wollen nicht zu viel über Kristallkugel oder Rechtspolitik sprechen, aber ich komme trotzdem noch mal zur MiFID zurück, weil ich habe es so verstanden, dass der BGH tatsächlich mal gesagt hat, dass die Wohlverhaltenspflichten der MiFID eben keinen individualschützenden Charakter haben. Was mich ehrlich gesagt immer noch verblüfft, trotz der Erklärung von Ihnen, weil da gerade in diesen Wohlverhaltenspflichten so viele Dinge drin sind, die ich zumindest bisher immer als individualschützend gelesen habe. Kann man das noch irgendwie verstehen, warum, oder haben Sie ein Bild, warum der BGH das so entschieden hat?
Genau, also in dem Fall, in der Entscheidung des BGH ging es, meine ich, auch um eine fehlerhafte Anlageberatung, die darin bestand, dass die Anlageempfehlung nicht den Zielen des Klägers entsprochen habe. Und vorweg sei vielleicht noch gesagt, dass diese konkrete Entscheidung in gewisser Weise einen Sonderfall darstellt, weil hier der Vertreter bzw. der Geschäftsführer war es, meine ich, unmittelbar selbst in Anspruch genommen werden sollte, weil das Unternehmen, in dessen Namen damals die Anlageempfehlung abgegeben wurde, mittlerweile insolvent gegangen war und dementsprechend nicht vertraglich in Anspruch genommen werden konnte. Mhm. Also diese zusätzliche Schutzebene, von der Poldemar vorhin gesprochen hat, bestand hier eben nicht mehr aufgrund dieser Insolvenz. Weil sonst wäre es deutlich einfacher geworden, diese Pflichtverletzung im Rahmen des vertraglichen Schadensersatzes geltend zu machen, wo dann zum Beispiel auch das Verschulden vermutet wird. Und also das wäre deutlich einfacher für den Kläger gewesen. Aber um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, wieso diese Wohlverhaltenspflichten nicht als individualschützend oder Schutzgesetz vom BGH qualifiziert wurden im Rahmen dieser Entscheidung. Also die Argumentation hatte, glaube ich, weniger mit dem Zuspruch oder der Absprache der Anlegerschutzfunktion oder dieses individualschützenden Charakters im engeren Sinne zu tun, sondern war in gewisser Weise vom Ende her gedacht. Also der BGH hat argumentiert, dass die Annahme eines Schutzgesetzes hier eben zu einer Eigenhaftung des Vertreters bzw. der Organe führen würde, die im Zivilrecht nur in absoluten Ausnahmefällen vorgesehen ist.
Okay.
Also das hätte im Prinzip zur Folge gehabt, dass der Vertreter für jeden fahrlässigen Beratungsfehler haften würde und so der BGH, das kann ja nicht Sinn der Vorschrift gewesen sein und so eine Vertreterhaftung wäre dann auch im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten, also außerhalb des WPAG, total untypisch und würde auch zu einer schlechter Stellung der Organe eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens verglichen mit anderen Unternehmen führen. Genau, also im Endeffekt liegt das Hauptaugenmerk der Begründung weniger in diesem individualschützenden Charakter, sondern in der Ausweitung der Haftung für Unternehmen und deren Organe, die mit der Annahme eines Schutzgesetzes einhergegangen wären.
Liegt das an dem Einzelfall, weil es in dem Einzelfall eben um die Geschäftsleitung ging, weil das Unternehmen schon insolvent war? Oder würde das auch darüber hinaus gelten für andere Unternehmen, die nicht längst in der Insolvenz sind?
Genau, in den Fällen würde sich das die Frage dann ja im Zweifel gar nicht stellen, weil wir da dann die vertragliche Haftung hätten, über die dann solche Fälle abgewickelt werden. Also okay. Das war dann auch, glaube ich, eine Argumentation des BGH, dass gesagt haben, wir haben eben diese vertragliche Schutzebene, die ist auch für den Anleger ausreichend und nur weil es eben diesen Sonderfall gibt ab und zu, wo zwischenzeitlich eine Insolvenz eingetreten ist, das soll dann nicht diese erhebliche Ausweitung des Haftungsrisikos für Unternehmen und Vertreter rechtfertigen.
Okay, dann würde ich jetzt noch unsere erste Frage abschließen mit der vierten Schublade und das finde ich persönlich noch schwerer zu greifen als das, was wir eben hatten. Ich nenne das mal Ausstrahlungswirkung. Da haben Sie mir ein BGH-Urteil zu lesen gegeben, in dem im 2014 der BGH entschieden hat, dass ein Anleger nicht nur über Rückvergütung, sondern auch über Innenprovision aufzuklären ist. Und ich habe das beim Lesen so verstanden, dass der BGH sagt, der Anleger kann voraussetzen, dass die beratende Bank bei einer Anlageberatung die tragenden Grundprinzipien, so hat der BGH das genannt, die tragenden Grundprinzipien des Aufsichtsrechts beachtet. Und zu diesen tragenden Grundprinzipien gehörte laut BGH eine Offenlegung von Provisionen. Und damit führte das zu, also zumindest für die Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe, dann auch zu einem zivilrechtlichen Haftungsanspruch. Können Sie das nochmal erklären? Kann man das irgendwie verstehen, was da passiert ist? Und kann man irgendwie die Motivation des BGH verstehen, was Sie da gemacht haben?
Also es geht auch hier wiederum um die Frage, was die Konsequenzen quasi der Wertung sind, wonach die Wohlverhaltenspflichten eben keine Schutzgesetze im Sinne von 823 BGB sind. Ich glaube, der BGH hat hier eben einen Balanceakt versucht. Einerseits hat er schon quasi einen gewissen individual schützenden Charakter von Wohlverhaltenspflichten nach WPCG gesehen. Ich glaube aber, dass klar war, die Ausweitung, die Einstufung nicht dieser Wohlverhaltenspflichten eben als Schutzgesetze im Sinne von 823 Absatz 2 BGB wäre zu weitreichend. Ja, also die Konsequenz wäre, sie können dann eben nicht einschätzen, nicht was so die Implikationen, die sonstigen Haftungskomplikationen für die Betroffenen wären. Gleichwohl war das Gericht eben bemüht, eben eine ausbalancierte Entscheidung zu treffen, eine quasi für Ausgleich zu sorgen. Warum? Weil eben für alle Beteiligten und auch für den Beklagten offenkundig war, eben dass die Aufklärung des Anlageberatungskunden über Anreizstrukturen, ja, möglicherweise die Qualität der Empfehlung des Anlageberaters kompromittieren könnten, ja, essentiell sind. Also es ist eine ganz wichtige Information.
Ja.
Der Anleger soll sich darauf verlassen können, ja, er muss in die Lage versetzt werden, einzuschätzen, ob diese Anlageempfehlung nicht doch, ja, möglicherweise aus gewissen Eigeninteressen erfolgt. Und diesen Umstand hat er dann eben nochmal herausgearbeitet im Kontext eines Ansatzes, der dann eben auf die ergänzende Vertragsauslegung abstellt. Was heißt das? Naja, wenn eben ein gewisser Umstand für beide Vertragsparteien mehr oder weniger offenkundig ist, ja, und der Kunde vor allem erwarten darf, dass eben die entsprechende Aufklärung im Kontext des spezifischen Vertrags erfolgt, dann darf eben dieser Umstand in die vertragliche Nebenpflicht nach dem Anlageberatungsvertrag reingelesen werden. Und jetzt kann man als Nicht-Jurist vielleicht fragen, was ist denn das für ein juristischer Eiertanz? aber ich finde dieses Ergebnis durchaus elegant, nicht, weil das eben ein pragmatischer Ansatz ist, der kreiert keine Haftungskonsequenzen, die gar nicht absehbar wären, aber trifft eben gleichwohl eine pragmatische Entscheidung, verhilft dem jeweiligen Anleger zum Rechtsschutz, nicht zwar sie im Kontext der jeweiligen Entscheidung.
Ja, ohne gleich alle Wohlverhaltenspflichten
in den Status eines Schutzgesetzes zu heben.
Und nicht zu wissen, was dann passiert, ja.
Das musste der BGH in dieser Entscheidung auch nicht. Also, weil im Gegensatz zum davor geschilderten Urteil hat hier der Kläger seinen Anspruch auf eben eine vertragliche Haftung gestützt. Deswegen, wie vorhin geschildert, kam es dann auf diese deliktische Ebene und die Frage, ob es sich hierbei denn auch um Schutzgesetz handelt, dann im Endeffekt nicht an.
Ja. Ich meine, es ist jetzt totale Kristallkugel, das ist mir klar, aber theoretisch kann sowas morgen an einer anderen Stelle nochmal passieren, oder? Bei einer Offenlegung von Interessenkonflikten oder von Kosten oder was auch immer. Oder was ist da Ihr Eindruck wert, das auszuschließen?
Also ich glaube, wir können pauschal sagen, dass bei den meisten aufsichtsrechtlichen Verstößen ja keine Verstöße gegen Schutzgesetze im Raum stehen. Die meisten aufsichtsrechtlichen Vorschriften verfolgen eben das Ziel des Allgemeinschutzes. Ja. Mhm. Sie haben ganz klar den Einschlag nicht quasi des öffentlichen Interesses. Es gibt aber durchaus Fälle, wo in der Literatur wir zum Beispiel im Kontext des ZTG, im Kontext des Zugangs von Zahlungsauslöserdienstleistern zu in der Konteninfrastruktur von kontoführenden Zahlungsinstituten diskutiert, ob da nicht bestimmte Tatbestände ja nicht ebenfalls eine Art Schutzgesetz sein sollten. Also es gibt immer wieder mal Fallkonstellationen, wo diskutiert wird, ob da nicht quasi ein individual schützender Charakter einer bestimmten Norm angenommen werden könnte. Aber das sind so eher Einzelfälle, bei denen eben die Spezifika ja, der jeweiligen Rechtsverhältnisse im Vordergrund stehen.
Ja, okay.
Und vielleicht noch parallel dazu gibt es natürlich auch, also es wird ja über viel diskutiert, aber gibt es auch die Diskussion über quasi eine Ausweitung dieser zweiten BGH-Rechtsprechung, von der Sie gesprochen haben, also dieser Durchschlag von aufsichtsrechtlichen Pflichten ins Zivilrecht rein und dann über die ergänzende Vertragsauslegung. Das wird dann auch im Zusammenhang mit Wohlverhaltenspflichten oder Offenlegung von Interessenkonflikten, vielleicht sogar irgendwie Eigenkapitalvorschriften. Hier besteht ja auch quasi ein Kundenbezug diskutiert. Also gibt es eine ganze Bandbreite an an Auffassungen, aber es soll ja auf jeden Fall nicht jede öffentlich-rechtliche Pflicht dann aufs Zivilrecht durchschlagen. Das wäre ja auch irgendwie ein Systembruch.
Ja.
Genau, aber also ausschließen kann man es nicht, aber auch hier ist die Handhabung der Rechtsprechung bisher sehr, sehr restriktiv und auch dieser Fall der Innenprovision wird da grundsätzlich eher als Ausnahmefall betrachtet.
Ja, und da ist es ja auch tatsächlich ein gutes Signal, dass der BGH dann so weit denkt und sich fragt, boah, können wir die Folgen eigentlich absehen und dann einen solchen Balanceakt macht, ist ja für die Marktteilnehmer erstmal eher ein gutes Signal.
Absolut.
Ja. Okay, das waren die vier Schubladen zur ersten Frage. Also die erste Frage war ja, welches auch zivilrechtliche Schadensersatzrisiko kann mich treffen, wenn ich aufsichtsrechtliche Fehler begehe? Eine Frage, die mir immer wieder begegnet, zum Beispiel bei Compliance-Risikoanalysen, kriege ich nur vom Prüfer und von der Aufsicht ein auf die Finger? Oder trifft mich vielleicht auch noch das de facto oft viel größere Risiko, dass ich viele umfangreiche, hochvolumige Geschäfte rückabwickeln muss, die mich dann tatsächlich möglicherweise an die Wand bringen. Und für diese Frage ist das Erste, was ich mir angucken muss, das hatten wir in der ersten Schublade, habe ich vielleicht Dinge, die im Zivilrecht geregelt sind, muss ich mir angucken, damit ich das auch weiß, damit ich da nicht in eine Falle laufe. Dann habe ich in meinem aufsichtsrechtlichen Bereich explizite Schadensersatzfragen geregelt, muss ich mir auch angucken. Das kann ich einfach nachlesen, das ist nicht so schwer. Das Dritte, ich muss mich mit diesem Schutzgesetzgedanken ein bisschen vertraut machen oder zumindest wäre es empfehlenswert, mich damit ein bisschen vertraut zu machen. Und das Vierte, ich habe keine Kristallkugel, ist klar, aber diese Frage tragende Grundprinzipien des Aufsichtsrechts. Ich sollte zumindest genau beobachten vielleicht, was da in der Rechtsprechung passiert und ob da noch weitere Themen außer den Innenprovisionen dazukommen, die bei mir zu einem Schadensersatzrisiko führen können. Ich glaube, den größten Teil haben wir jetzt geschafft, aber es kommen noch zwei spannende, aber vermutlich etwas kürzere Teile, nämlich die Frage nach dem kollektiven Verbraucherschutz der BaFin. Da haben Sie mich darauf hingewiesen, Herr Hering, dass die da auch noch eine Rolle spielen kann. Seit der Einführung des Kleinanlegerschutzgesetzes in 2015 ist die BaFin auch für den kollektiven Verbraucherschutz zuständig. Und sie kann eingreifen, um, wie heißt es so schön, verbraucherschutzrelevante Missstände zu verhindern oder zu beseitigen. In welchen Fällen darf die BaFin denn ihre Rolle als kollektive Verbraucherschützerin ausüben? Also was macht einen verbraucherschutzrelevanten Missstand aus, bei dem die BaFin dann eingreifen darf?
Und die BaFin hat eben eine Eingriffsbefugnis nach 4 Absatz 1a FinDAG. Das ist quasi eine originäre Eingriffsbefugnis, die sie in der Lage versetzt, eben gegen die genannten verbraucherschutzrelevanten Missstände vorzugehen. Und was versteht man darunter? Nun, man definiert einen verbraucherschutzrelevanten Missstand als einen erheblichen, dauerhaften und wiederholten Verstoß gegen ein Verbraucherschutzgesetz. Also wir haben hier unterschiedliche Tatbestandsmerkmale. Was ist zunächst mal ein Verbraucherschutzgesetz? Nun, der Regierungsentwurf erklärt solche Verbraucherschutzgesetze mit dem Verweis darauf, dass es um Gesetze gehen muss, deren eigentlicher Zweck ja der Schutz des Verbrauchers sei. Mhm. So vielfach ist das gar nicht so eindeutig. Gesetze verfolgen vielfach verschiedene Zwecke, aber ja, zumindest soll der Verbraucherschutz eben das Hauptziel der jeweiligen Vorschrift oder der jeweiligen Norm sein. Ja, und eben nicht nur eine beiläufige, zufällige Nebenwirkung. Mhm. So, der verbraucherschutzrelevante Missstand liegt nur dann vor, wenn eben der Verstoß, also eine gewisse Erheblichkeitsschwelle erreicht, nicht? Also er muss dauerhaft, also es muss sich um einen nachhaltigen Verstoß und nicht nur um einen Einzelfall handeln. Und zusätzlich muss dieser Missstand nicht nur einzelne Verbraucher betreffen, sondern eher einen größeren Kreis von Verbrauchern. Mhm. Ja, also sprich, er muss über einen einzelnen Beschwerdefall hinausgehen.
Es reicht nicht, wenn irgendein Vermögensverwalter da Mist baut, sondern es muss größer sein sozusagen.
Richtig, es muss also quasi um eine Vielzahl von betroffenen Verbrauchern gehen, um ein Problem, das eben ja im Kontext des kollektiven Verbraucherschutzes ja thematisiert werden kann. Denn wie gesagt, die Abgrenzung hier ist, bin ich im Bereich des kollektiven Verbraucherschutzes oder bin ich schon im Bereich des Individualschutzes? Und wie gesagt, Individualschutz, die Durchsetzung von Rechten und Pflichten von Privatpersonen ist nicht die Aufgabe der Aufsicht. Ja?
Ja.
Insofern stellt natürlich der kollektive Verbraucherschutz einen Ausreißer von diesem Grundsatz, und das wird eben dadurch kompensiert, dass es eben um Belange und Interessen einer Vielzahl von Verbrauchern gehen muss.
Ja, und was darf sie dann tun, die BaFin, in einem solchen Fall?
Also die Rechtsfolge der Eingriffsbefugnis ist relativ weit. Ja, also sie darf alle Maßnahmen treffen, um verbraucherschutzrelevanten Missstände zu verhindern oder zu beseitigen. In der kürzlich ergangenen Allgemeinverfügung bezüglich Zinsanpassungsklauseln bei Prämienverträgen gab es zwei Maßnahmen, die quasi alternativ einschlägig waren. Einerseits war das eine Unterrichtungspflicht in Kombination mit einer unwiderruflichen Zusage, quasi bestimmte Nachberechnung, nicht im Kontext einer ergänzenden Vertragsauslegung zuzusagen. Also sprich, ich kann einem Institut aufgeben, auf die Kunden zuzugehen, die Kunden über bestimmte Umstände zu informieren, ja, und dann eben in Kombination mit Zusagen an diese Kunden. Oder die andere Rechtsfolge war eben das Anbieten eines Änderungsvertrags, in dem dann die jeweiligen Zinsanpassungsklauseln nochmal glattgezogen werden.
Ja, ich hätte vielleicht das zivilrechtliche Risiko als Institut sowieso, wenn der einzelne Kunde klagt, aber die BaFin verschärft es quasi nochmal de facto, oder? Indem sie mich quasi dazu zwingt, meine Kunden zu informieren und die Verträge anzupassen. Kann man das so verstehen, was da passiert?
Das ist eine mögliche Rechtsfolge. Natürlich sind auch weitere Fallkonstellationen denkbar, nicht wie so eine Missstandsaufsicht oder so Bekämpfung von Missständen in diesem Bereich ausschauen könnten. Das war jetzt eben ein spezifischer Fall, in dem es eigentlich ja um, ich sag mal, die Durchsetzung einer Entscheidung des BGH ging. Nicht? Das ist eine wichtige Besonderheit. Und um eben diese Entscheidung zur Anwendung ja zu verhelfen, hat die BaFin eben zu solchen Maßnahmen ergriffen. Sie greift natürlich dadurch in bestehende Rechtsverhältnisse ein. Sie muss dann selbstverständlich aufpassen, dass sie diese Maßnahme sauber ausdifferenziert.
Ja, und Sie hatten gesagt, das ist eine bemerkenswerte Rolle der BaFin da im deutschen Rechtssystem. Warum ist das bemerkenswert aus Ihrer Sicht?
Gut, weil, wie gesagt, in diesem Fall die Exekutive de facto Ansprüche von Privatpersonen durchsetzt.
Ja.
Gemerkt, eine Vielzahl von Privatpersonen, aber sehr wohl quasi aus diesem klassischen Bereich der Gefahrenabwehr hier raustritt und eine Aufgabe bekommt, die so eher untypisch für das Gefahrenabwehrrecht wäre. Man muss dazu sagen, diese Rolle ist jetzt keine Besonderheit des deutschen Rechts. Es gibt durchaus Fallbeispiele, wo Aufsichtsbehörden durchaus Ansprüche im Interesse der Anleger verfolgen. So im Beispielsfall ist zum Beispiel die US Securities Exchange Commission, die in bestimmten Fällen sogar die einzelnen Ansprüche von geschädigten Anlegern durchsetzen kann. Ja. Also dieses Phänomen gibt es auch anderweitig. Für das deutsche Verwaltungsrecht ist das natürlich eine große Besonderheit, nicht, weil sie komplett die klassischen Prinzipien des Gefahrenabwehrrechts verlässt.
Ja, okay, verstanden. Und das heißt also, ich kann mich nicht darauf ausruhen und sagen, es gibt hier zwar, also jetzt in diesem Beispiel, was Sie eben hatten, in der BGH-Rechtsprechung, aber es werden schon nicht irgendwie alle Kunden jetzt zu mir kommen. Nee, tun sie vielleicht nicht, aber in dem Fall hat die BaFin das dann dafür gesorgt, dass es durchgesetzt wird. Nicht im Einzelfall, sondern indem sie auf die Institute zugegangen ist, aber da hat sie es dann durchgesetzt.
Nein, also lustigerweise wurde diese Allgemeinverfügung vom Verwaltungsgericht Frankfurt kassiert. Also die Sache ist jetzt beim Berufungsgericht, aber jedenfalls liegt da der Teufel im Detail. Nicht? Das VOG Frankfurt hat da de facto einen Verstoß gegen eben ein Verbraucherschutzgesetz verneint. Das liegt so teilweise an der Besonderheit, dass im Kern es darum ging, nicht eine Entscheidung des BGH durchzusetzen. Also die Argumentation dreht sich so ein bisschen um die Feinmechanik, die Auswirkungen von solchen höchstrichterlichen Entscheidungen, nicht also auf Rechtsverhältnisse zwischen Privaten. Aber im Kern, glaube ich, kann man aus der Geschichte quasi schlussfolgern, wann ein Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetz vorliegt, ist alles andere als klar. Ja, also insbesondere jetzt nicht im Hinblick auf die Durchsetzung von Entscheidungen des BGH.
Okay, also das bleibt spannend. Juhu.
Absolut. Wir werden sehen, wie sich VGH Kassel dazu positioniert.
Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten und letzten Frage. Die ist jetzt für alle Mitglieder der Geschäftsleitung interessant. Wann habe ich eigentlich als Mitglied der Geschäftsleitung, wenn ich aufsichtsrechtlich Mist baue, möglicherweise ein Haftungsrisiko gegenüber dem Unternehmen oder gegenüber dem Gesellschafter? Das hängt zusammen mit den Sorgfaltspflichten der Geschäftsleitung und dazu gehört die Legalitätspflicht. Was bedeutet das und was hat das mit dem Aufsichtsrecht zu tun? Also was bedeutet Legalitätspflicht und wie spielt das Aufsichtsrecht da rein?
Gut, wir sind also gedanklich jetzt bei der Frage, wann der Geschäftsleiter eines regulierten Unternehmens eben für bestimmte Schäden haftet.
Genau. Ja,
und wie Sie gesagt haben, muss man da durchaus die verschiedenen Rechtsverhältnisse auseinanderhalten. Also die Legalitätspflicht, so wie sie im Gesellschaftsrecht verankert ist, betrifft primär das Innenverhältnis. Mhm. Des Vorstands, des Geschäftsführers zu der Gesellschaft. Ja. Mhm. Demnach ist der Geschäftsleiter zunächst mal verpflichtet, quasi im Rahmen seiner unternehmerischen Entscheidungen sich an das Gesetz zu halten. Nicht, das ist seine Pflicht zur Gesetzestreue. Mhm. Aufsichtsrecht ist eben auch unter den verstreuten Rechtsvorschriften. Ja. Also diese Pflichtbindung betrifft natürlich auch die Pflicht zur Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Vorschriften. Wenn man sich dann im Detail anschaut, was die Legalitätspflicht im Detail meint, so wird typischerweise zwischen der Legalitätspflicht selbst und der sogenannten Legalitätskontrollpflicht unterschieden. Nicht? Zum einen gibt es eine Reihe von Vorschriften, die sich unmittelbar an das Leitungsorgan richten. Ja? So Verhaltensvorschriften, wie sich der Geschäftsleiter spezifisch ja in einer bestimmten Situation verhalten soll.
Ja.
Viel häufiger sind aber die Fälle, wo ich eben an der Unternehmensspitze stehe und quasi einen Unterbau unter mir habe, meine Mitarbeiter habe, die ihrerseits nicht im Geschäftsverkehr unterwegs sind und dann möglicherweise gegen bestimmte Vorschriften verstoßen. Also die Verstöße werden nicht von mir selbst begangen, aber eben von Mitarbeitern, vielleicht mit einer Berichtslinie ja zu mir.
Ja.
So in diesem Zusammenhang spricht man von der sogenannten Legalitätskontrollpflicht. Was meint das? Das meint eben, dass ich eben als Leitungsperson eine Compliance-Organisation schaffen muss, die Gesetzesverstöße auch auf der nachgeordneten Ebene verhindert.
Ja.
Es ist so ein bisschen auch, also so im Gesetz über Ordnungswidrigkeiten im OWIG wiedergespiegelt. Es gibt im 130 OWIG so einen Tatbestand, der die Aufsichtspflicht der Geschäftsleitung betrifft. Also grob gesagt sagt diese Vorschrift, dass wenn ich als Inhaber oder eben Geschäftsleiter nicht fahrlässig unterlasse, also Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die effektiv Gesetzesverstöße zu verhindern, dass ich dann möglicherweise auch ordnungswidrig handle. Nicht, wenn die jeweiligen Verstöße hätten verhindert werden können, also
ja,
durch entsprechende organisatorischen Maßnahmen. Also das sind so die zwei Säulen der Legalitätspflicht, die, wie gesagt, primär das Innenverhältnis des Geschäftsleiters zu der Gesellschaft betrifft.
Mhm.
Wenn man auf das Ganze aus der Perspektive des Kunden eines regulierten Unternehmens schaut, so kontrahiere ich als Kunde zunächst mal mit dem Unternehmen selbst. Ja? Das ist typischerweise eine juristische Person und meine Haftungsansprüche ja, richten sich gegen dieses Unternehmen. Ja? Die Pointe, der Sinn und Zweck einer juristischen Person ist eben die Haftung der Unternehmung, eben auch die Vermögen diese Gesellschaft zu beschränken. Also habe ich als Kunde typischerweise nur einen Anspruch gegen das Unternehmen. Es gibt aber Ausreißer, also so die Fälle der sogenannten Durchgriffshaftung, wo durchaus die Gläubiger einer Gesellschaft einen direkten Anspruch gegen den Geschäftsführer haben, da ich quasi dadurch de facto die gesamte Konzeption einer juristischen Person unterlaufe, sind das absolute Ausnahmefälle und greifen immer dann ein, wenn wirklich besondere, herausragende Verstöße im Raum stehen, typischerweise im Kontext von insolvenzrechtlichen Verstößen.
Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich kann mir jetzt verschiedene Fälle vorstellen, warum ein Unternehmen, also ein reguliertes Unternehmen, bei dem ich Geschäftsleiterin bin, einen Schaden erleidet, weil ich in der Anlageberatung oder Vermögensverwaltung oder im Zahlungsverkehr Fehler gemacht habe, ich von Kunden auf Schadensersatz verklagt werde und ich zahlen muss. Dadurch erleidet das Unternehmen einen Schaden, vielleicht auch noch einen Reputationsschaden, weil es in der Zeitung steht. Oder weil ich keine anständigen Prozesse habe, untersagt mir die BaFins Neugeschäft. Dadurch erleide ich zumindest im Vergleich zu meiner Planung dessen, was eigentlich vorgesehen war, einen Schaden. Oder ich bekomme wahnsinnig hohe Bußgelder von der Aufsicht für irgendeinen Mist, den ich gebaut habe. Und das habe ich jetzt natürlich als Geschäftsleiter nicht selber gemacht, aber da kommt es dann zu dieser Legalitätskontrollpflicht, die Sie genannt haben. Ich habe halt vielleicht auch nicht unbedingt Prozesse implementiert gehabt, die das wirksam verhindert hätten. Sind das so Fälle, in denen dann theoretisch denkbar ist, dass mein Unternehmen, also das, für das ich tätig bin, oder der Gesellschafter des Unternehmens dann versucht, mich als Geschäftsleiterin Schadensersatz zu bekommen?
Richtig. Also theoretisch ist das denkbar, dass die Gesellschaft in einem Fall, in dem sie Schäden erleidet, nicht im Zuge der Pflichtverletzung des Geschäftsleiters dann eben Schadensersatzansprüche gegen den Geschäftsleiter geltend macht. Mhm. Man muss dazu sagen, das Ganze findet in einem Kontext statt, in dem der Geschäftsleiter typischerweise über eine Haftpflichtversicherung für Leitungskräfte verfügt, die sogenannte D&O-Versicherung, die ihn bis zu einem gewissen Maße auch gegen solche Haftungsrisiken schützt. Lustigerweise gibt es, oder weniger lustigerweise, gibt es da durchaus eine Regelung bei Aktiengesellschaft, die einen gewissen Selbstbehalt des Geschäftsleiters vorsieht. Nicht 10% der Haftungssumme muss der Geschäftsleiter selbst tragen. Ich glaube, die Höhe nach ist das Ganze irgendwie gedeckelt auf das 7-fache des Fixgehaltes des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Aber im Grunde soll es durchaus, eine Anreiz, monetäre Anreizstruktur bestehen, die Leitungsorgane dazu veranlasst, besonders abgewogene Risikoentscheidungen zu treffen. Was übrigens auch in einem größeren Kontext steht, so Vergütung von Vorständen, Schaffung von monetären Anreizen, auch durch aufsichtsrechtliche Instrumente wie die Institutsvergütungsverordnung, die sicherstellen, dass eben Entscheidungsträger quasi innerhalb eines regulierten Unternehmens risikomanagementseitig belastbare Entscheidungen treffen.
Ja.
So, zurück zu der Haftungsfrage. Ich habe tatsächlich eine Möglichkeit, also als Gesellschaft, geschädigte Gesellschaft, so einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen, passiert in der Praxis relativ selten. Also typischerweise sind das Fälle, in denen das Geschäftsleitungsorgan oder das einzelne Mitglied dann wirklich grob fahrlässig handelt. Nicht? Wir haben hier quasi so als einen Sorgfaltsmaßstab, den Maßstab eines gewissenhaften, ordentlichen Geschäftsleiters. Wenn ich im groben Maße gegen diesen Maßstab verstoße, dann ist es durchaus naheliegend, dass die Gesellschaft solche Schadensersatzansprüche geltend macht. Mhm. Ansonsten passiert das relativ selten, weil eben auch gewissermaßen der Gedanke einer Treuepflicht eingreift und eben auch, weil in diesen Situationen dem Umstand Rechnung getragen wird, dass es relativ einfach ist, heutzutage gegen das Aufsichtsrecht zu verstoßen.
In der Tat, ja.
Und wenn Sie quasi so ein Haftungsökosystem schaffen, bei dem die Haftung eines Vorstandsmitglieds eines regulierten Unternehmens de facto vorprogrammiert ist, Ob das Ganze dann durch eine D&O-Versicherung überhaupt flankierbar wäre, sei dahingestellt. Aber de facto würden Sie ein System schaffen, in dem niemand mehr Entscheidungen trifft. Also quasi risikoaverse Geschäftsleiter, die sich überhaupt nicht mehr trauen, ja, geschäftspolitische Entscheidungen mit gewissen Restrisiken einzugehen. Und wie gesagt, risikofreie Entscheidungen gibt es in der Finanzindustrie nicht.
Ja, dann würde kein Mensch mehr Vorstand oder Geschäftsleiter werden wollen, weil es viel zu riskant ist. Ja, absolut. Also geht es jetzt nicht darum, ich muss mir jetzt nicht Sorgen machen, wenn ich nicht jedes Komma und jeden Halbsatz jetzt zum Beispiel mal in den MA-Risk für Banken beachte. Aber wenn ich jetzt gar keine Kreditprozesse aufsetze, die irgendwie den Anforderungen entsprechen und mich darum überhaupt nicht kümmere und daraus entsteht ein Schaden, dann muss ich mir schon Sorgen machen als Geschäftsleiter. Aber ich muss nicht mir um jeden Halbsatz in den MA-Risk und jede Feststellung des Wirtschafts Prüfers gleich um Haftungsrisiken Sorgen machen.
Richtig, ich glaube, da spielt die aufsichtsrechtliche Haftung durchaus eine größere Rolle.
Ja.
Meine Erfahrung ist, dass die Geschäftsleiter durchaus besorgt sind, dass da eben die BaFin zu Maßnahmen greift. Sie kann ja theoretisch auch gegen die Geschäftsleiter vorgehen, Warnungen gegen die Geschäftsleiter aussprechen oder eben im schlimmsten Fall diese auch abberufen.
Ja.
Das sind so eher die Faktoren, die dann in so einer Situation eine wichtige Rolle spielen. Natürlich bei Fällen, die zu massiven Schäden für die Kunden führen, steht dann auch die Haftung des Vorstands nicht im Raum. Das ist klar.
Ja. Frage an Sie beide. Wenn ich mir die Frage stelle, kann ich aus aufsichtsrechtlichen Verstößen zivilrechtliche Risiken haben? Haben wir dann was total Wichtiges vergessen, was Sie unbedingt noch sagen möchten, weil das wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist? Schweigen heißt nein, wahrscheinlich.
Wir haben so ein weites Feld abgedeckt, ein spannendes Feld. Mir fällt spontan jetzt nichts ein.
Okay.
Dem schließe ich mich an. Also, mir fällt jetzt ergänzend auf Anhieb auch nichts ein.
Wunderbar. Und es ist wirklich ein spannendes Feld. Und Sie haben mich mit sehr vielen Unterlagen im Vorwege versorgt. Und ich habe die alle sehr, sehr fasziniert gelesen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben BGH-Urteile gelesen und dann gleich irgendwie 15 oder 20 Stück davon. Und ich weiß, Sie haben auch sehr, sehr viel Zeit im Vorwege da reingesteckt. Da danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Lust hatten und die Zeit investiert haben, das mit mir zu diskutieren. Vielen, vielen Dank.
Ja, auch ebenfalls ganz herzlichen Dank, Frau Fichtner. Es hat super viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
Das war unser Gespräch zu der Frage, ob und welche zivilrechtlichen Schadensersatzansprüche aus aufsichtsrechtlichen Verstößen entstehen können. Ein Thema, das mich sehr fasziniert. Ich hoffe, Sie hatten so viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören wie ich beim Vorbereiten dieser Folge. Passen Sie gut auf sich auf und lassen Sie sich von den möglichen Schadensersatzansprüchen nicht zu sehr verschrecken.